Benjamin Lukas liest Aristoteles, Rhetorik, zweites Buch. Im vorigen sind die Gesichtspunkte dargestellt worden, von welchen man beim Anraten und Abraten, Loben und Tadeln, Anklagen und Verteidigen auszugehen hat, und welche Art die Ansichten und Urteile sind, welche sich dabei als Beglaubigungsmittel dienlich erweisen. Denn im Bereiche dieser bewegen sich und aus ihnen werden abgeleitet die Enthymeme, um über jeden Gegenstand, je nach der Gattung, zu welcher die Rede gehört, zu sprechen. Da aber der Zweck der Rhetorik ist, das Urteil zu bestimmen, denn Urteilen tut man ebensowohl bei Beratungen, als auch der Richterspruch ein Urteil ist, so ergibt sich daraus die Notwendigkeit, nicht bloß auf die erweisende und überzeugende Kraft der Rede das Augenmerk zu richten, sondern auch seine eigene und die Persönlichkeit des Richters in eine gewisse Verfassung zu setzen. Es kommt in Betreff der Glaubwürdigkeit nämlich sehr viel darauf an, zumal bei Beratungen, dann aber auch bei Gerichtsverhandlungen, dass der Redner in einer gewissen Verfassung erscheine und dass die Zuhörer oder Richter ihn so oder so gestimmt ansehen und endlich darauf, ob auch die Letzteren so oder so gestimmt sind. Dass der Redner in einer gewissen Verfassung erscheine, ist von großer Wichtigkeit in Fällen der Beratung. Dagegen, dass der Hörer so oder so gestimmt sei, ist wichtiger in Gerichtsverhandlungen. Denn Liebe und Hass, zornige Aufregung und ruhige Gemütsstimmung haben nicht gleiche Ansichten über die Dinge, sondern sehen dieselben entweder grundverschieden oder doch in Hinsicht der Wichtigkeit verschieden an. Dem Liebenden nämlich scheint der, über welchen er zu urteilen hat, entweder gar nicht oder doch nur in geringem Maße schuldig zu sein, dem Hassenden dagegen umgekehrt. Desgleichen erscheint dem vom lebhaften Verlangen und froher Hoffnung erfüllten, das ihm als zukünftig vorschwebende Ziel, wenn es etwas Angenehmes ist, als sicher erreichbar und seine Erreichung ein Glück für ihn, während bei dem Gleichgültigen und Verdrießlichen der umgekehrte Fall eintritt. Dass der Redner selbst glaubwürdig erscheine, bewirken nun drei Dinge. So viele Ursachen gibt es nämlich, um deretwillen wir jemanden Glauben schenken, abgesehen von den Beweisen. Diese drei Dinge sind Einsicht, Tugend, Wohlwollen. Denn alle Täuschung, welche die Menschen in Fällen, wo sie zu reden und zu raten haben, ausüben, lässt sich entweder auf diese drei Dinge zusammen oder auf eins derselben zurückführen. Entweder nämlich ist Unverstand der Grund, weshalb sie nicht die richtige Ansicht haben, oder sie haben die richtige Ansicht, sprechen aber aus Schlechtigkeit nicht das aus, was ihre wirkliche Meinung ist. Oder endlich sind sie zwar einsichtsvolle und brave Leute, aber nicht wohlwollend gesinnt. Daher passiert es, dass manche Leute nicht das Beste raten, obschon sie es sehr wohl kennen. Außer diesen drei Momenten gibt es keine weiteren. Daraus folgt also mit Notwendigkeit, dass derjenige, der dieselben alle in sich zu vereinen scheint, in den Augen der Hörer notwendig ein glaubwürdiger Mann sein muss. Wie es nun der Redner bewerkstelligen könne, als einsichtsvoll und rechtschaffen zu erscheinen, kann man aus demjenigen entnehmen, was oben über die Tugenden abgehandelt worden ist. Denn dieselben Mittel, durch welche man einen anderen als im Besitze dieser Eigenschaften hinstellt, gelten auch für uns selbst. Über Wohlwollen und Freundschaft dagegen haben wir jetzt zu handeln, wo wir auf die Affekte zu sprechen kommen. Affekte sind alle solche Gemütsbewegungen, infolge deren die Menschen, je nach dem Wechsel derselben, in ihren Urteilen wechseln und mit welchen Lust und Unlust verbunden sind, wie zum Beispiel Zorn, Mitleid, Furcht und dergleichen mehr, sowie die Gegensätze derselben. Bei jedem einzelnen Affekte hat man dreierlei zu unterscheiden. Ich meine Folgendes. Beim Zorn zum Beispiel ist erstens zu untersuchen, in welcher Verfassung und unter welchen Umständen der Mensch zornmütig ist. Zweitens, über welche Menschen er gewöhnlich in Zorn gerät. Und drittens, über welche Art Dinge. Denn gesetzt, wir hätten nur eins oder zwei von diesen Stücken inne, nicht aber alle zusammen, so dürfte es uns unmöglich sein, den Zorn nach Belieben zu erregen, und ebenso ist es mit den anderen Affekten. Wie wir nun in den vorhergehenden Untersuchungen immer die betreffenden Grundsätze gleichsam übersichtlich hingezeichnet haben, so wollen wir es auch hier ebenso machen und die einzelnen Gegenstände nach besagter Weise abhandeln. Zweitens. Sagen wir also, Zorn ist ein mit Unlust verbundenes Trachten nach etwas, das uns als strafende Vergeltung erscheint, für etwas, worin wir, von Seiten eines nicht dazu Berechtigten, eine ungebührliche Kränkung unserer selbst oder eines der unsrigen erblicken. Ist diese Definition des Zornes richtig, so folgt daraus mit Notwendigkeit, dass der Zürnende immer einem bestimmten Einzelnen zürnt, zum Beispiel dem Kleon, nicht aber einem Menschen im Allgemeinen. Und zwar, weil derselbe ihm selbst oder einem der Seinen etwas getan hat oder tun wollte. Und ferner, dass in jedem Falle der Zorn immer von einem gewissen Lustgefühl begleitet sein muss, welches aus der Hoffnung entspringt, sich dafür zu rächen. Denn es ist angenehm, sich vorzustellen, dass man erreichen werde, wonach man begehrt, und niemand begehrt das, was er für sich unerreichbar ansieht. Der Zürnende aber begehrt etwas, was er als ihm erreichbar ansieht. Daher heißt es sehr bezeichnend vom Zornmute: Der weit süßer zuerst den sanft eingleitende Honig bald in der Männerbrust aufwächst. Derselbe hat nämlich nicht nur aus diesem Grunde eine gewisse Lust in seinem Gefolge, sondern auch, weil die Zornigen in ihrem Gedanken sich mit der Rache beschäftigen, und die daraus entspringende Vorstellung der Fantasie flößt ein Lustgefühl ein, wie das ist, welches die Träume gewähren. Missachtende Kränkung ist die in einer Handlung ausgedrückte Ansicht über einen Gegenstand, den wir keiner Berücksichtigung wert achten. Wir halten nämlich ebenso wohl das Böse als das Gute unserer ernsten Beachtung wert und ebenso dasjenige, was zu einem oder dem anderen von diesen beiden führt. Alles das hingegen, was entweder gar nicht oder doch nur von geringem Einflusse darauf ist, sehen wir als keiner Beachtung wert an. Nun gibt es drei Arten missachtender Kränkung: Verachtung, mutwillige Verletzung und übermütige Beleidigung. Wer Verachtung zeigt, der kränkt, denn nur worauf man gar keinen Wert legt, das verachtet man, und was keinen Wert hat, das kränkt man unbekümmert. Auch wer mutwillig verletzt, zeigt Verachtung, denn mutwillige Verletzung ist Eingriff in die Wünsche eines anderen mit dem Zwecke, nicht selber etwas zu erlangen, sondern nur zu verhindern, dass dem anderen etwas zugute komme. Da sie also nicht geschieht, um selbst etwas zu erlangen, so handelt der, der sie übt, aus kränkender Geringschätzung, denn er setzt offenbar voraus, dass der andere ihm keinen Schaden werde tun können, denn sonst würde er sich fürchten und den anderen nicht geringschätzend kränken. Und dass derselbe ihm ebenso wenig irgendeinen wesentlichen Nutzen leisten könne, denn sonst würde er darauf bedacht sein, mit ihm Freundschaft zu halten. Aber auch der, welcher einen anderen übermütig behandelt, kränkt ihn durch Geringschätzung. Denn übermütige Behandlung ist, wenn man einen schädigt oder ihm wehe tut, in einer Weise, dass dem so Behandelten Schimpf erwächst. Und zwar nicht, um selbst etwas zu erlangen oder weil uns selbst früher etwas geschehen ist, sondern rein aus Lust. Denn wer bloß Vergeltung übt, der verübt keine Handlung des Übermuts, sondern er rächt sich eben. Sehen wir auf den Grund, weshalb Handlungen des Übermuts Lust gewähren, so ist es, weil die, welche sie ausüben, dadurch, dass sie einem Übles zufügen, ihre Überlegenheit zu beweisen meinen. Darum sind junge Leute und Reiche zum Übermute geneigt, denn durch Handlungen des Übermuts glauben sie, ihre Überlegenheit darzutun. Zum Übermute gehört ferner Nichtachtung. Wer aber nicht achtet, der handelt geringschätzig kränkend. Denn nur was keinen Wert hat, hat keine Achtung, weder im Guten noch im Bösen. Darum sagt Achilles in seinem Zorne: Agamemnon hat mich entehrt, denn er nahm meinen Preis sich selber als Räuber. Und weiter: Als wäre ich ein ungeachteter Fremdling. Womit er sagen will, dass dies der Grund seines Zornes sei. Als Schuldigkeit aber glaubt man Hochachtung beanspruchen zu dürfen, von denen, die geringer sind an Adel und Geburt, an Macht, an Tugend und mit seinem Worte in jedem Bezuge, worin man dem anderen bedeutend überlegen ist, wie zum Beispiel in Bezug auf Vermögen der Reiche dem Armen, in der Beredsamkeit der rhetorisch gebildete Redner dem der Rede nicht Mächtigen, der Herrschende dem Beherrschten und der, welcher sich zum Herrscher berufen glaubt, dem zum Gehorchen Berufenen. Darum heißt es: Groß ist aber der Zorn der gottbegnadeten Fürsten und trägt er denn spät noch nach den Groll im Busen. Womit der Dichter sagen will, dass sie wegen ihrer hohen Stellung zornmütig sind. Ferner beansprucht man Hochachtung auch von denen, auf deren Dankbarkeit man Anspruch zu haben glaubt. Solche sind die, denen man entweder selbst oder ein anderer um unseretwillen oder einer der unsrigen wohlgetan hat oder noch wohltut oder wohlzutun beabsichtigt oder früher beabsichtigte. Aus dem Gesagten sieht man nun schon, unter welchen Umständen man zürnt und welchen Leuten und welcher Art von Dingen. Was den ersten Punkt betrifft, so geraten wir in Zorn, wenn uns etwas wehe tut. Denn wem etwas wehe tut, der verlangt nach etwas. Und wenn ihm da jemand irgendwie, sei es geradezu oder auch nur mittelbar, in den Weg tritt, zum Beispiel ihm, wenn er durstig ist, zu trinken verwehrt, erscheint ihm dessen Handlungsweise in ein und demselben Lichte. Und wenn uns da jemand direkt entgegenwirkt oder auch nur nicht behilflich ist oder sonst irgendwie uns in solcher Verfassung beschwerlich fällt, so geraten wir allemal in Zorn. Darum sind die Menschen im Zustande des Leidens, der Armut, des Liebesdranges, des Dürstens und mit einem Worte in allen Zuständen, wo sie nach etwas verlangen, ohne Befriedigung zu finden, zum Zorn und zum Auffallen geneigt. Und zwar hauptsächlich gegen die, welche ihren augenblicklichen Zustand geringschätzig behandeln, wie zum Beispiel ein Leidender gegen die, welche seine Krankheit, ein Armer gegen die, welche seine Armut, ein Kriegführender die, welche sein Kriegshandel, ein Liebender gegen die, welche seine Liebe gleichgültig lässt, und so weiter. Denn es ist jedem in jedem dieser einzelnen Fälle der Weg zu seinem Zorne schon gebahnt durch die bereits vorwaltende Leidenschaft. Ferner steigert sich der Zorn noch, wenn man zufällig in der Lage ist, das Gegenteil erwarten zu dürfen. Denn was stark gegen unser Erwarten geschieht, steigert unsere Schmerzempfindung gerade so, wie es unsere Freude steigert, wenn das, was ganz gegen unsere Erwartungen geschieht, mit dem, was wir wünschen, zusammentrifft. Hieraus erhält wieder, welche Zeitmomente und Gelegenheiten, Dispositionen und Lebensalter der Erregung des Zorns günstig sind und wo und wann sie es sind, und dass je mehr sich jemand in diesen befindet, er umso leichter zum Zorne reizbar ist. Das also sind die Umstände und Verhältnisse, unter welchen man in Zorn gerät. Was aber die Frage nach den Personen betrifft, über welche man in Zorn gerät, so sind es folgende. Erstens diejenigen, welche über uns lachen, uns höhnen und spotten, denn sie behandeln uns dadurch übermütig. Ferner diejenigen, welche uns auf eine Art verletzen, welche den offenbaren Charakter des Übermuts trägt. Dazu gehören notwendig alle solche Verletzungen, welche weder als Vergeltung dienen, noch dem Täter Nutzen bringen, denn eben dann sagt jedermann, dass ihre Ursache Übermut ist. Ferner die, welche über etwas schlecht und verächtlich sprechen, worauf wir den größten Wert legen. Zum Beispiel die, welche sich auf die Philosophie viel zugute tun, werden zornig, wenn einer auf ihre Philosophie schielt, die begeisterten Ideenjünger, wenn einer gegen ihre Idee spricht, und ebenso in anderen Fällen. Dies ist aber immer in umso höherem Grade der Fall, wenn die Angegriffenen selbst ein stilles Bewusstsein davon haben, dass sie das, worein sie ihre Ehre setzen, eigentlich nicht besitzen, und zwar entweder überhaupt nicht oder doch nicht fest und sicher, oder dass man dies wenigstens von ihnen glaubt. Sobald man dagegen sich im Vollbesitze dessen weiß, worüber man verspottet wird, kümmert man sich nicht um solchen Spott. Ferner Befreundete mehr als Nicht-Befreundete, weil man von ihnen viel mehr erwarten zu können meint, Gutes zu erfahren, als umgekehrt. Ferner, wenn Personen, von denen wir Achtung und Aufmerksamkeit zu erfahren gewohnt sind, uns einmal nicht so behandeln, denn auch von solchen glauben wir uns in solchem Fall verachtet, weil sie ja sonst wie zuvor tun würden. Ferner die, welche von uns empfangene Wohltaten nicht erwidern oder nicht in gebührendem Maße vergelten. Ferner die, welche uns zuwiderhandeln, wenn sie unter uns stehen. Denn bei allem solchen hat es den Anschein, als ob sie uns verachten. Und zwar die Letzteren, als seien wir die niedriger Stehenden, die Ersteren, als hätten sie Wohltaten von niedriger Stehenden empfangen. Ferner steigert sich unser Zorn noch, wenn Leute, welche von gar keiner Bedeutung sind, uns irgendwie kränkende Vernachlässigung zeigen. Denn wir haben oben festgestellt, Zorn entstehe durch kränkende Vernachlässigung von Seiten solcher, denen es nicht zukommt. Den niedriger Stehenden aber kommt es zu, sich keiner Vernachlässigung schuldig zu machen. Über unsere Freunde zürnen wir, wenn sie uns weder in Worten noch in Werken Liebes erweisen. Und noch mehr, wenn sie das Gegenteil tun und wenn sie nicht merken, wo es uns fehlt, wie Antiphons Plexippos dem Meleagros zürnt. Unaufmerksamkeit ist nämlich ein Zeichen von geringschätzender Vernachlässigung. Denn aus wem wir uns etwas machen, den verlieren wir nicht aus den Augen. Ferner zürnen wir denen, welche sich über unsere Unfälle freuen, sowie überhaupt denen, welche bei unseren Unfällen wohlgemut bleiben, denn es ist entweder ein Zeichen von feindseliger Gesinnung oder von Gleichgültigkeit. Desgleichen denen, welche nichts danach fragen, ob sie uns wehe tun oder nicht. Darum zürnt man auch den Verkündern schlechter Botschaften. Ferner denen, welche von Schlechtigkeiten, die an uns sind, ohne Teilnahme reden hören oder Augenzeugen von solchen sind, denn solche kommen uns vor wie Geringschätzende oder Feindselige. Denn Freunde empfinden dabei schmerzliche Teilnahme, und beim Anblicke von Schlechtigkeiten an demjenigen, was uns nahe berührt, wird jedermann von schmerzlicher Empfindung ergriffen. Ferner zürnt man alle denen, die uns in Gegenwart von 5 Arten von Leuten Geringschätzung zeigen, nämlich a. von solchen, nach deren Hochschätzung wir trachten, b. vor solchen, welchen wir bewundern, c. vor solchen, von welchen wir bewundert zu werden wünschen, oder d. vor denen wir uns schämen, oder endlich e. vor solchen, die sich vor uns schämen. Wenn im Angesichte solcher Leute uns jemand Geringschätzung zeigt, so verstärkt dies unseren Zorn. Ferner denen, welche uns in Bezug auf solche Verhältnisse durch Geringschätzung kränken, für welche nicht einzutreten eine Schande für uns wäre, also in Bezug auf Eltern, Kinder, Frauen und Untergebene. Ferner denen, welche sich für geleistetes Gute nicht dankbar erweisen, denn hier ist die Geringschätzung eine Verletzung der gebührenden Schuldigkeit. Ferner denen, die uns mit scherzender Ironie behandeln, wenn wir ernsthaft sind, denn die Ironie hat immer etwas von Verachtung. Ferner denen, welche im Allgemeinen gegen jedermann guttätig sind, wenn sie es nicht auch gegen uns sind. Denn auch darin liegt eine gewisse Verachtung, dass man uns nicht desselben wie alle anderen wert hält. Eine Aufregung zum Zorne enthält auch das Vergessen, wie zum Beispiel selbst das Vergessen der Namen, so geringfügig es auch sein mag. Denn auch dies Vergessen erscheint uns als ein Zeichen von Geringschätzung. Solches Vergessen entspringt nämlich aus Unbekümmertheit. Diese aber ist Geringschätzung. Wem man also zürnt und unter welchen Umständen und wegen welcher Art von Dingen, das ist hiermit ausgesprochen. Es ergibt sich also, dass der Redner die Aufgabe hat, die Zuhörer mittelst der Rede in eine solche Verfassung zu versetzen, in welcher sie zum Zorne geneigt sind, und die Gegner als solche Dinge schuldig darzustellen, worüber man zürnt, und als Leute solcher Art, denen man zürnt. Das Zürnen ist der milden Stimmung und der Zorn der Milde entgegengesetzt. Wir müssen also die Frage beantworten, unter welchen Umständen man milde gestimmt ist, gegen wen man sich milde verhält und wodurch man zur Milde gestimmt wird. Sagen wir also, das Mitbestimmen ist Hemmung und Beruhigung des Zorns. Ist es nun wahr, dass wir denen zürnen, die uns geringschätzig behandeln, und dass Geringschätzung etwas Freiwilliges ist, so ist es auch einleuchtend, dass wir milde sind gegen die, welche uns überhaupt nicht so behandeln oder die es unfreiwillig tun oder zu tun scheinen. Ferner gegen die, welche uns das Gegenteil von dem anzutun beabsichtigten, was sie uns taten, sowie gegen alle die, welche sich selbst dasselbe, was sie uns, antaten. Denn man nimmt von keinem Menschen an, dass er sich selbst geringschätzig ansehe. Ferner gegen die, welche ihre Fehler eingestehen und bereuen, denn da lässt man seinen Zorn schwinden, weil man an ihrem Schmerze über das, was sie getan, schon eine Genugtuung hat. Man sieht das recht in Fällen, wo es sich um Bestrafung unserer Hausdiener handelt, wo wir die Widersprechenden und Leugnenden nur umso eher strafen, während wir gegen die, welche offen bekennen, dass sie Strafe verdienen, unsere Zornaufregung schwinden lassen. Der Grund davon ist der, dass es Unverschämtheit ist, offenkundige Tatsachen zu leugnen, und dass Unverschämtheit zugleich Geringschätzung und Verachtung ist. Denn nur vor solchen, die wir gründlich verachten, schämen wir uns nicht. Ferner gegen die, welche klein beigeben und nicht widersprechen. Denn damit bekennen sie offenbar, dass sie die Schwächeren sind. Die Schwächeren aber fürchten sich vor dem Stärkeren, und kein Mensch, der einen anderen fürchtet, behandelt ihn geringschätzig. Dass aber gegen die, welche sich klein machen, der Zorn aufhört, beweisen sogar die Hunde, indem sie Leuten, die sich niedersetzen, nicht beißen. Ferner gegen die, welche unserem Ernste gegenüber gleichfalls Ernst zeigen, denn das gilt für ein Zeichen von Achtung und nicht für Verachtung. ferner gegen die, welche uns früher überwiegende Gefälligkeiten erzeigt haben, desgleichen gegen die, welche Bitten und Entschuldigungen anwenden, denn damit demütigen sie sich vor uns. Ferner gegen die, welche sich Übermut, Hohn und Geringschätzung entweder überhaupt gegen niemanden oder doch nicht gegen Ehrenmänner oder gegen Leute unserer Art erlauben, wie man denn überhaupt aus dem Gegenteil von diesen Eigenschaften die zum milde Stimmen geeigneten Momente zu entnehmen hat. Ferner gegen diejenigen, vor denen man sich fürchtet oder schämt. Denn solange man sich in diesen beiden Stimmungen befindet, kann in uns kein Zorn aufkommen, weil es unmöglich ist, zu gleicher Zeit zu fürchten und zu zürnen. Auch denen, welche etwas in der Aufregung des Zorns getan haben, zürnt man entweder gar nicht oder doch minder, weil ihr Handeln uns in solchem Fall nicht aus Geringschätzung hervorgegangen erscheint. Denn niemand schätzt den gering, der ihn in Zorn versetzt, weil Geringschätzung nicht mit Unlust verbunden ist, während der Zorn immer von einer Empfindung von Unlust begleitet ist. Endlich zürnt man auch vor denen nicht, welche vor uns Ehrfurcht empfinden. Was nun die Umstände anlangt, unter deren Einflüsse man milde ist, so ist man es offenbar dann, wenn man sich in einer dem Zornigsein entgegengesetzten Gemütsverfassung befindet, wie zum Beispiel bei heiterem Spiele, beim Lachen, beim Feste, an einem fröhlichen und glücklichen Tage, bei einem glücklichen Erfolge, bei einer Befriedigung, mit einem Worte, in einem Zustande, wo nichts uns Unlust erregt, wo wir eine nicht zum Übermute sich steigernde Lust empfinden und berechtigte Hoffnungen hegen. Endlich, wenn wir über unserem Zorne eine Zeit haben vergehen lassen und nicht mehr frisch unter seiner Einwirkung stehen, denn es stillt die Zeit den Zorn. Ebenso stillt die an einem anderen zuvor genommene Rache selbst einen noch stärkeren Zorn gegen einen Dritten. Daher war es sehr fein von Philokrates, dass er einem Manne, der ihn, als das athenische Volk auf ihn erzürnt war, fragte, warum verteidigst du dich nicht, zur Antwort gab, jetzt noch nicht. Aber wann denn? Wenn ich sehen werde, dass man einen anderen angeschwärzt hat. Denn die Menschen werden milde gestimmt, wenn sie ihren Zorn an einem anderen ausgelassen haben, wie das zum Beispiel dem Ergophilos zugute kam. Denn obschon gegen diesen das Volk noch stärker aufgebracht war als gegen Kallisthenes, sprach es ihn doch frei, weil es tags zuvor den Kallisthenes zum Tode verurteilt hatte. Ferner ist man milde, wenn man Mitleid empfindet und wenn der Gegenstand unseres Zorns bereits Schlimmeres erlitten hat, als wir ihm etwa in unserem Zorne angetan haben würden, denn in solchen Fällen glaubt man bereits Genugtuung erhalten zu haben. Ferner, wenn man selbst im Unrecht zu sein und mit Recht dafür zu leiden glaubt, was doch, wie wir sahen, zum Zorne erforderlich ist. Man muss deshalb zuerst mit Worten strafen, denn dann empfinden unsere Sklaven eine Züchtigung weniger hart. Ferner, wenn man glaubt, die Betreffenden werden nicht merken, dass wir es sind, durch welche sie leiden, und was es sei, wofür sie leiden. Denn der Zorn bezieht sich immer auf ein bestimmtes Einzelne, wie das aus unserer Definition des Zorns hervorgeht. Es ist daher ein feiner Zug, wenn es bei dem Dichter heißt, »Sag ihm der Städteverwüster Odysseus«, weil Odysseus seine Rache nicht vollständig glaubt, wenn der Kyklop nicht auch das von wem und wofür wisse. Wie man daher überhaupt gegen alle diejenigen nicht zürnt, die für unseren Zorn keine Empfindung haben, so zürnt man auch nicht mehr gegen die, welche tot sind, weil man sich sagt, dass sie bereits das Äußerste erlitten haben und weder Schmerz mehr zu fühlen, noch überhaupt sonst etwas zu empfinden vermögen, was doch eben die Zürnenden wünschen. Es ist daher ein feiner Zug, wenn der Dichter in Bezug auf Hektor Achilles Zorn gegen den toten Mann aufhören zu machen sagt. Nichtigen Staub ja beschimpft er in seinem frevelnden Wahnsinn. Aus dem bisherigen ergibt sich nun, dass der Redner, der zu milde stimmen will, seine rednerischen Mittel aus diesen Tropen entnehmen muss, indem er einerseits sich selbst als so gestimmt darstellt, diejenigen aber, gegen welche der Zorn der Zuhörer gerichtet ist, entweder als solche, die man zu fürchten oder vor denen man sich zu schämen hat, oder die sich früher durch Guttaten freundlich erwiesen oder die, was sie getan, unfreiwillig getan haben, oder die über das Getane lebhafte Reue empfinden. Das war Aristoteles, Rhetorik, gelesen von Benjamin Lukas.